Mein Radio habt ihr ja schon gesehen. Ich habe das mal mitgebracht, das ist ganz retro mit Antenne. Wer hat auch noch ein Radio mit Antenne zu Hause? Es gibt sie noch. Tatsächlich. Naja, auf jeden Fall. Ist das nicht mal meins, ich muss es meiner Schwester klauen, weil ich habe kein Radio. Aber ich hoffe, sie ist damit einverstanden. Und ihr habt das ja schon gehört, leider. Darum wird es heute gehen. Es geht heute um Radios. Radios, Schallwellen, Navigationsgeräte und sowas. Ich versuche nicht irgendwas zu verkaufen oder so. Aber ich denke, das hat viel, viel mehr mit dem Leben zu tun, mit unserem Leben zu tun, als wir denken. Und darum geht es heute. Wer weiß, was das Thema ist? Wurde das schon gesagt? Jermaine hat das noch gar nicht erwähnt. Das Thema heute ist Zurück zum Anfang. Weil ich denke, wir sind so in der Weihnachtszeit und wie Gideon schon sagte, wir haben so einen postmodernen Weihnachtsbaum. Und man erkennt es und all der Weihnachtsstress beginnt langsam. Wer hat schon Geschenke? Bin ich der Einzige, der noch keine hat? Ich bin jedes Jahr spät. Letztes Jahr war es der 23. Aber man muss nur kreativ genug sein. Genau. Der Weihnachtsstress geht los. Die Einladungen sind schon wahrscheinlich raus. Die Leute. Wer fährt zu Weihnachten weit? Letztes Jahr sind wir zu meinem Onkel gefahren. Mussten wir 200 Kilometer fahren. Da war Weihnachten gar nicht so entspannt, sondern eher stressig. Oder die müssen alle weit fahren, ne? Ja. Und der ganze Weihnachtsstress geht los. Die ganzen Läden sind voll. Gestern sind wir nach Koblenz gefahren. Der Verkehr in Koblenz ist total grausam, gruselig, grausam, schrecklich. Stehe ich an jeder Ampel dreimal, weil alle Leute zum Weihnachtsmarkt wollen. Und alles ist so in Bewegung, alles ist stressig, alles ist unterwegs, alles ist, ja, weg vom Anfang. Weil ich denke, das größte Problem in all dem Stress ist oft, dass wir wirklich vergessen, um was es wirklich geht. Um was es am Anfang ging. Und das ist auch das Thema heute, weil ich glaube, auch wir Christen sind so das ganze Jahr in so einer Weihnachtszeit. Wir sind so von Event, zu Abendgottesdienst, zu Worship-Gottesdienst, zu Heilungsgottesdienst unterwegs. Wir sind von Events und Veranstaltungen umgeben. Wir sind von Arbeiten, Hobbys, Familie teilweise gestresst. Wir sind immer in Bewegung, oder? Immer in Bewegung, immer im Gespräch. Wahrscheinlich, während ich hier predige, euer Handy dauernd so, dann macht Flugmodus. Vielleicht checken einige sie sogar. Ich habe euch im Blick. So gut es geht mit dem hellen Licht davon, ist echt manchmal nicht leicht. Aber es ist alles in Bewegung, es ist alles schnell. Was wir dabei oft vergessen, ist auch im Glauben, worum es wirklich am Anfang ging. Und das ist das Thema. Und ich will einfach mit einer Geschichte einleiten, die mir vor 2 Wochen passiert ist. Und zwar war ich auf dem Weg zu einem sehr, sehr guten Freund. Der wohnt in Obernhof. Kennt jemand Obernhof? Nee, das ist auch nicht so weit von hier, ist circa, man kennt Obernhof. Wie viel? Nee, das ist nicht Oberhof. Oberhof? Nassau, genau. Nassau, Bad Ems, Lahnstein ist Warnstein. Genau da. Und ich bin da hingefahren und ich fahre da einmal im Monat hin, ich kenne die Strecke auswendig und fahre da hin und dann gibt es seit neuestem da eine Baustelle und ich wusste es nicht. Aber so kurz, so 2 Kilometer vor Obernhof. Steht kein Umleitungsschild, gar nichts. Da fährst du hin und ganz unten im Tal angekommen. Steht da so ein Schild, so von wegen, hey, Vollsperrung. So, und ich dachte mir so, selbst ist der Mann. Ich brauche kein Navi. Find das auch ohne. Dreh um, fahr den Berg wieder hoch. Folg irgendwelchen Umleitungsschildern. Am Ende war ich wieder in Montabaur. Also für die, die es nicht wissen, Montabaur, Obernhof, da wo die Vollsperrung war. Ja, ich bin eigentlich wieder ganz zurückgefahren. Ganz, ganz, ganz zurück. Und dann oben am Anfang wieder angekommen, dachte ich mir so, okay, vielleicht nimmst du doch das Navi. Hab das Navi eingeschaltet. Und das Navi hat mir dann einen gruseligen Weg, ich glaube, das war gar nicht legal, da durchzufahren, durch die Feldwege. Aber ich bin angekommen. 2 Stunden später. Als eigentlich gedacht. Aber der Punkt ist, was ich daraus gelernt habe, manchmal sind wir so überzeugt von unserem Weg, dass wir nicht merken, dass es der falsche ist. Und dann, wenn wir merken, dass es der falsche ist, haben wir 2 Entscheidungen. Die eine ist, zuzugeben, dass du falsch gefahren bist und eine Lösung zu suchen, das Navi einzuschalten. Und die andere ist, die ich gewählt habe, zu denken, diese blöden Bauarbeiter, warum stellen die da nicht vorher Schilder, ich finde den Weg alleine, und dein eigenes Problem selbst zu korrigieren. Und das führt oft zu größeren Problemen. Also nochmal. Oft sind wir so sehr von unserem Weg überzeugt, dass wir nicht merken, dass wir auf einem Holzweg sind. Und genau dann haben wir 2 Möglichkeiten. Unsere Fehler zu akzeptieren und zu sagen, boah, ja, ich habe was falsch gemacht, ich brauche Hilfe. Oder zu sagen, nee, ich kann alles alleine. Ich kann mein Problem alleine wieder gut machen. Ich schaffe das alleine wieder rückgängig zu machen. Doch oft treibt uns das noch tiefer in unser Problem rein. Macht das Sinn? Wer kennt solche Situationen? Amen. Amen. Und genau damit will ich anfangen. Es gibt 5 Punkte, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlässt. 5 Punkte, hoffentlich auch nicht allzu lang. Ich glaube, später gibt es Cocktails. Der allererste Punkt ist, weißt du, wo um alles in der Welt du bist? Weißt du, wo du bist, weißt du, wo du stehst? Das ist mein allererster Punkt. Weil wenn du nicht weißt, wo du bist, dann weißt du auch nicht, wie du von dort woanders hinkommst. Ich denke, die Leute, die irgendwo hinfahren, die irgendwo hin wollen, müssen 2 Dinge wissen. Wo sie hin wollen, aber auch wo sie sind. Und zwar, letztens hatte ich eine Begebenheit, dass ich Polizei rufen musste. Es gab einen kleinen Vorfall und ich musste die Polizei anrufen. Dann ich in all meiner Hektik so 110, zack, ruf da so an. Es war ein Koblenz hier. Die sagen so, hey, hier ist die Polizei. Was können wir für Sie tun? Und ich so, ja, ich brauche Sie dringend hier. Und ich so, was können wir für Sie tun? Und meine Antwort war darauf, ey, ich brauche Sie dringend hier. Und dann die so, ja, okay, wir kommen, keine Sorge. Wo bist du denn? Und ich vom Land, wo es nur 3 Straßen gibt, mitten in Koblenz, war die Antwort, in der Nähe vom Norma. Ich stehe und winke. Kommen Sie. Tatsächlich, Sie haben 3 Autos geschickt, haben mich gefunden. Aber das Problem war, ich wusste nicht, wo ich bin. Und ich glaube, das ist auch unser Problem als Christen, wenn wir das jetzt auf eine geistliche Weise übertragen. Wissen wir, wo wir sind? Weil wenn wir nicht wissen, wo wir sind, wissen wir nicht, was uns fehlt. Und wenn wir nicht wissen, was uns fehlt, dann werden wir nicht danach suchen. Wir haben alle Probleme, kämpfen. Wir haben alle Sorgen. Wir haben alle Schwierigkeiten. Aber erst, wenn du weißt, wo der Schuh drückt. Erst, wenn du weißt, womit du zu kämpfen hast. Erst, wenn du weißt, wo du stehst und was dir fehlt. Kannst du was ändern. Oder? Deswegen ist meine Frage an dich. Bist du ehrlich mit dir selbst und weißt du, wo du stehst? Weißt du, wo du mit Jesus stehst? Weißt du, wie deine Beziehung zu ihm aussieht? Und ich denke, das ist die herausforderndste Frage, die man heutzutage gestellt bekommen kann. Weißt du, wo du stehst mit Jesus? Weil so oft, wenn ich mein Leben angucke, habe ich mir was vorgemacht. Habe ich gedacht, hey, wenn ich sonntags in die Kirche komme, bin ich doch ein Christ. Aber du bist ja auch kein Auto, wenn du in der Garage stehst. Und deswegen ist meine allererste Frage an dich. Hab Mut zur Ehrlichkeit. Wo stehst du mit Jesus? Wo stehst du mit ihm? Wo begegnest du ihm? Wo ist deine persönliche Zeit mit ihm? Es gibt eine Geschichte in Offenbarung 3, wo Jesus zur Gemeinde Ephesus spricht. Ephesus, eine Gemeinde, die bekannt war für ihre Liebe untereinander und ihre Liebe zu den Nichtchristen. Eine Gemeinde, wo ein ganzes Kapitel, Kapitel 3, darum geht, welche Liebe diese Gemeinde hat und welche Liebe Gott für diese Gemeinde hat. Und später in Offenbarung steht dann da plötzlich, hey, ihr strengt euch an, ihr tut alles, ihr gibt alles, ihr bemüht euch, aber eins fehlt euch. Die Liebe. Ihr habt die Liebe verloren. Wo stehst du? Weil wenn du das nicht weißt, verlierst du vielleicht Dinge, die du glaubst zu haben. Wo stehst du mit Gott? Wie regelmäßig ist deine Zeit mit ihm? Wie intensiv ist deine Beziehung zu ihm? Das ist, um was es heute angeht. Es geht hier nicht um eine Show. Es geht hier nicht um eine coole Predigt. Es geht hier nicht um wundervollen Worship und einen sehr, sehr guten Rapper. Es geht hier im Endeffekt nur um dich und Jesus persönlich. Und meine Frage ist, wo stehst du mit ihm? Weil wenn du diese Frage nicht für dich beantwortest, persönlich, dann bringt dir nichts, was du heute noch hörst. Weil da, wo du stehst, da beginnst du zu laufen. Da, wo du stehst, da ist deine Beziehung mit ihm. Und du kannst zwar neue Informationen hören und viel Neues erfahren und denken, boah, der hat vielleicht ab und zu was Gutes gesagt da vorne. Aber wenn du nicht weißt, wo du mit Jesus stehst, dann wird das alles nur Wissen für dich sein. Und keine lebensverändernde Erfahrung. Ein harter Anfang, oder? Aber ein ehrlicher. Und genau von so einem will ich euch heute erzählen. Ich will euch von einem jungen, mittlerweile schon alten Mann erzählen, der genau da durchgegangen ist, genau durch den Prozess, den ich beschrieben habe. Und zwar, wer eine Bibel dabei hat, Johannes 21, manche haben auch so leuchtende Bibeln, die sind extrem cool. Ich ermutige euch einfach mitzulesen. Wir starten in Johannes 21, Vers 3 und gehen bis Vers 13. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge an Fischen. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus das hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Damit ist nicht Selbstmord gemeint, er schwamm. Ich wollte das nochmal klarstellen. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren etwa nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen die Netze mit Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein, zog das Netz auf Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, und wenn ihr einen Stift dabei habt, markiert diesen Satz, der ist extrem wichtig. Kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr sei. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch.
So.
Da ist Simon Petrus. Aber die Geschichte beginnt nicht wirklich da, weil wir wissen ja, es gibt 4 Evangelien und die erzählen so das ganze Leben der Jünger und das ganze Leben Jesu. Und da gibt es eine Geschichte, Anfang der Evangelien, wo Petrus in einem Boot sitzt. Petrus, dessen Vater Fischer war, dessen Vater Vater Fischer war und dessen Vater 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 auch Fischer war. Fischer über Generationen. Er kannte nichts anderes. Das Boot, sein Zuhause. Fischen, sein Hobby, Leidenschaft, alles in einem. Und dann kommt Jesus zu Petrus und sagt, hey, ich habe was vor mit dir. Ich will aus einem einfachen Fischer einen Menschenfischer machen. Hey, ich will deinem, was du jetzt tust, eine Berufung geben. Ich will das, was du schon kennst, nehmen und noch einmal eine Berufung drauflegen und zu sagen, hey, nun fischst du nicht mehr nur Fische, sondern du guckst nach Menschen, um sie freizusetzen. Du guckst nach Menschen, um ihnen von der Liebe Gottes zu erzählen. Und er kriegte eine Berufung, wanderte mit Jesus 3 Jahre, lernte ihn kennen, teilte das Bett mit ihm, teilte das Essen, alles. Und dann der Moment in Johannes 18, wo sich alles änderte. Was passiert im Garten? Das sehen wir nicht. Genau, Jesus wird verraten, Jesus wird in Gefangenschaft genommen. Und Petrus, der so mutig ist, läuft hinterher. Und dann lesen wir in Johannes 18 einen so entscheidenden Satz. Und da steht, Petrus folgte Jesus. Punkt. Da steht, Petrus folgte Jesus aus weit. Und diese kleinen 3 Wörtchen aus weiter Ferne sind so essentiell, sind so entscheidend. Weil wenn du anfängst, Jesus aus Ferne zu folgen, wenn du anfängst, die Sache mit Jesus nicht mehr ernst zu nehmen, wenn du anfängst, wie Petrus zu sagen, boah, ich habe Angst um mein Leben, wenn ich Jesus folge. Ich habe Angst um meine Anerkennung, wenn ich Jesus folge. Ich habe Angst um meinen Ruf in der Uni, Schule, Arbeit, wenn Leute wissen, dass ich Jesus folge. Ich habe Angst, nicht genügend Zeit für mich zu haben, wenn ich Jesus folge. Wenn so ein kleines Aber in eine Beziehung mit Jesus kommt, dann beginnt Beziehung zwischen dir und Jesus auseinanderzugehen. Er verleugnete ihn 3 Mal und war am Ende. Petrus, ein Mann mit Bart, ein Mann mit Muskeln, ein Mann, der so stark war, ein Mann, den die anderen Jünger als großen Bruder sahen, in Tränen am Ende am Boden, weil er Jesus verleugnet. Kennen wir das? Weil wenn ich Bibel lese, wenn ich da lese und diese Predigten vorbereite, dann frage ich mich immer, kenne ich das? Kenne ich solche Situationen? Kenne ich solche Situationen, wo ich mich so stark fühle und im nächsten Moment so schwach? Wo ich merke, boah, bin ich den falschen Weg gefahren. Weil ein paar Tage vorher in Caesarea Philippi, ein Ort, der nicht schön ist, ein Ort, der aus der Komfortzone jedes Menschen hinausgeht, weil es ein sehr, wie sagt man, gewalttätiger Ort ist, ein Ort mit viel Gewalt, sagt Petrus noch, oh, Jesus, du bist für mich der einzige Gott und ich werde dir nachfolgen und ja. Yeah. Und ein paar Tage, Wochen später verleugnet er ihn 3 Mal. Kennst du das? Ich kenne das von früher. Sonntag im Gottesdienst so, Jesus, Du bist so gut. Montag in der Schule. Rallye-Unterricht. Wer von euch glaubt an Jesus?
Keiner meldet sich. Soll ich mich jetzt wirklich melden?
Nee. Was denken die anderen von mir? Jugend am Freitag. Boah, Jesus ist der Beste. So krass, mit dem unterwegs zu sein. Mit Freunden unterwegs. Und früher, meine Freunde waren nicht gut. Die haben viel über andere Christen gelästert. Und ich, ja, genau, diese Christen sind so dämlich. Die haben keine Ahnung. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Momente, wo ihr im Konflikt steht? Zwischen der Anerkennung und Jesus. Zwischen cool sein und Jesus. Kennt ihr diese Momente? Kennt ihr sie heute noch? Ich kenne sie. Und meine Frage ist, meine Frage an dich ist, wie entscheidest du? Was ist deine Reaktion? Selbst wenn du Jesus verleugnet hast, selbst wenn du keine Zeit mit ihm verbracht hast, selbst wenn du Sünde getan hast, in Sünde gefallen bist, was ist deine Reaktion? Weil Fehler passieren. Aber wie handelst du? Fehler passieren, aber wie handelst du? Ist der entscheidende Punkt. Gibst du dich auf? Gibst du auf und sagst, boah, alles doof? Oder sagst du, okay, ich bin gefallen und stehe wieder auf? Weil, was wir hier lernen ist, Petrus kommt und sagt, ja, jetzt ist Jesus weg, ich habe ihn verleugnet, alles ist dämlich, ich gehe zurück fischen. Warum? Weil er kannte das Fischen seit klein auf. Da war er sicher, er konnte fischen. Er hatte aber eine Berufung, Menschenfischer, und diese Berufung endet nicht, nur weil er einen Fehler gemacht hat. Aber er konnte sich nicht vergeben. Und er flüchtete sich in sein altes Leben. Wohin flüchtest du dich? Ich weiß, also Leute kamen schon auf mich zu, sagen, Daniel, du fragst viel zu viel. Ich will einfach nur zuhören, aber jetzt muss ich noch denken. Aber ich frage absichtlich, weil ich will, dass wir anfangen zu denken, zu reflektieren, zu schauen, wo stehen wir. Weil nur wenn wir anfangen zu schauen, wo wir stehen, nur wenn wir anschauen, wo laufen wir hin, wo flüchten wir uns, wo sind wir bereit, passiert ein Unterschied in unserem alltäglichen Leben. Was bringt es, wenn wir nun einen coolen Gottesdienst haben, wo wir am Montag bis Samstag wieder in unsere alten Fehler liegen? Mein Wunsch ist, dass wir anfangen uns zu fragen, wohin flüchte ich mich? Und uns aber dann auch uns konfrontieren lassen damit. Was war der Fehler von Petrus? Der Fehler von Petrus war, dass er vergessen hat. Dass er vergessen hatte, was Jesus sagte, dass er vergessen hatte, wer Jesus war und dass er vergessen hatte, was Jesus mit Petrus vorhatte. Er hatte vergessen, und ich glaube, das ist auch das größte Problem heutzutage bei uns, weil die Bibel sagt, das drittmeist benutzte Wort der Bibel ist, wer weiß es? Wer kommt drauf? Ist nicht lieben, das ist eins. Heilig ist zwei. Das ist das dritte. Komm, Tipps. Vertrauen, nein. 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 Wie? Nein. Pass auf. Ich habe es extra nochmal nachstudiert. Es gibt so ein Programm Logos. Hier Bibelschule Kenntnis. Das drittmeist benutzte Verb der Bibel ist erinnere dich. Erinnere dich. Warum sagt Jesus das so oft? Warum sagt Gott uns das so oft? weil Gott weiß, dass wir vergessen. Aber nur wenn wir uns erinnern, werden wir immer wieder ermutigt durch wer Jesus ist. Nur wenn wir uns erinnern, behalten wir vor Augen, was Jesus für uns vorhat. Meine Frage an dich, erinnerst du dich an den Tag, wo du zu Jesus gekommen bist? Erinnerst du dich an den Tag, wo du dich bekehrt hast? Erinnerst du dich an den Tag, wo der Herr zu dir gesprochen hat? Erinnerst du dich an den Tag, wo er dir eine Berufung gegeben hat? Erinnerst du dich? Weil wenn wir vergessen, haben wir ein großes Problem. Naja, auf jeden Fall jumpen wir ins Boot und sagen so, hey, wenn wir eins können, dann können wir fischen. Fahren raus, ganze Nacht am Fischen und fangen wie viele Fische? Zuallererst keine Fische. Nichts gelingt mehr. Nichts funktioniert mehr. Petrus am Ende. Wenn du am Ende bist, wenn dir nichts mehr gelingt, wenn du keine Ahnung hast mehr wohin, dann habe ich Punkt 3 für dich. Punkt 3, er steht am Strand und wartet. Jesus steht am Strand und wartet auf dich. Jesus ist schon da. Jesus kommt nicht erst nur, er ist schon da. Und um das cool darzustellen, dachte ich mir so, ne? Verrate ich euch mal was. Hier in diesem Raum, ne? Aber verrate es nicht weiter. Sind Schallwellen. So Radiowellen. Kennt ihr die? So Radioschallwellen. Ich weiß nicht, wie das richtig heißt. So, aber die bringen uns nichts. Oder kann jemand gerade mal sagen, was die sagen? So, Jermaine, was sagen deine Radiowellen gerade?
Das soll ja keiner wissen.
Wir können sie nicht hören, weil wir brauchen da ein offenes Ohr. Oder ein Radio. Also jetzt ein Beispiel. Und zwar brauchen wir, um Gottes Reden zu hören. Gott ist da, Gott spricht durch sein Wort. Er ist da, er ist präsent, er will dir was sagen. Aber du hörst es nicht, wenn deine Antenne nicht ausgefahren ist, wenn deine Augen nicht offen sind, wenn du nur in Hast und Bewegung bist, aber nicht mal still stehst. Und wenn du das tust, und fang an, ich weiß gar nicht, was es ist, aber dann fangen an, die Schallwellen durch das Ding hier reinzugehen und Musik rauszugehen. Hey, dann fängt an, Gottes Sprechen für dich Sinn zu machen. Wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du die Bibel aufschlägst. Aber wenn du die Bibel aufschlägst und anfängst zu lesen, dann fängt an, oder wenn du ins Gebet gehst, dann fängt an, deine Antenne auf der richtigen Stelle zu stehen. Du fängst an, das Sprechen, die Gegenwart Gottes, die schon da ist, in dich aufzunehmen. Zu hören. Zu verstehen, was er dir sagen will. Zu verstehen, welche Lösung er für dein Leben hat. Aber dafür musst du deine Antenne ausfahren, deine Bibel aufschlagen. Dich auf den richtigen Sender stellen. Ins Gebet gehen. Um sein Sprechen zu vernehmen. Er steht schon am Strand. Er wartet auf dich. Wenn du in die stille Zeit gehst, ist das nicht, du wartest, bis Gott kommt, sondern Gott ist schon da. Und er wartet eigentlich auf dich. Und er steht da und ich bitte dich, mach die Augen auf, mach die Ohren auf. Schlag deine Bibel auf, geh ins Gebet. Und lass ihn zu dir sprechen. So oft in meinem Leben merke ich das. Leute zu mir kommen und sagen, hey Daniel, warum bin ich im Leid Gott so nah und wenn es mir gut geht, Gott so fern? Der Grund dafür ist, dass Leid dich ausbremst. Leid ist wie eine Wand, gegen die du läufst. Danach liegst du erstmal am Boden. Wenn du liegst, hast du Zeit, zur Ruhe zu kommen, deine Ohren zu spitzen, die Bibel aufzuschlagen und sein Wort zu lesen. Und dann merkst du plötzlich, oh Gott ist ganz nah. Und dann hast dich erholt, stehst wieder auf und läufst weiter. Und denkst du, ah, ja, ja, Gott, ja. Versteht ihr, was ich meine? Ist es nicht so? Oder geht es mir nur so? Ich habe das Gefühl, ich predige nur zu mir. Wer kennt es? Ich sehe gar keinen einzigen Hand. Ich finde es echt brutal. Aber versteht ihr? Im Leid so nah, weil wir Zeit haben nachzudenken. Wenn es uns gut geht, so fern, weil wir einfach unser Leben laufen lassen. Und wir kommen langsam zum Ende für heute. Punkt 4. Lass dich nicht aufhalten. Hey, wir sehen Petrus. Petrus hört auf Jesus. Er kommt Jesus wieder näher in seinem Leid. Jesus sagt ihm, hey, rechte Seite, ne? Petrus fährt raus, rechte Seite. Und merkt so, krass! Ich fange Fische. 153 an der Zahl. Es geht nicht. Ich habe doch das vorher schon versucht. Hat nicht geklappt und jetzt klappt. Hey, das ist ja Jesus am Strand. Und dann hast du die Qual der Wahl. Dann hast du die Entscheidung, wo so viele Christen versagen. Ich auch. Du auf dem Boot, Jesus am Strand. Wasser. Wasser dazwischen. Und das ist die Geschichte für mich, wo Petrus das zweite Mal über Wasser lief. Oder mehr dadurch, aber egal. Hier bist du, da ist Jesus. Und du merkst, hey, da ist Jesus und ich brauche Jesus. So. Wie es leider oft aussieht. Jesus! Ich hab dich erkannt. Ziemlich cooler Trick mit den Fischen. Ich komme dann, wenn wir fertig sind. Ja, mach schon fertig. Fährst mit dem Boot langsam rüber. Ja, Jesus, du siehst Fische, ne? So viele. Wir müssen erstmal hier fertig machen, ausnehmen. Zack, 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 zack. Abends, kurz vorm Schlafen gehen. Jesus, hey, ist der Tag so anstrengend. Die erste Tour und jetzt noch die zweite. Morgen reden. Und so weiter. Und am nächsten Morgen, hey, wir müssen wieder raus. Heute neue Fische. Hey, lief gestern so gut. Es ist bestimmt gerade Hauptsaison. Ist das nicht oft so mit Jesus, auch bei uns? Hey, hey. Bist in der Gemeinde, sagst, boah, Jesus, ich hab dich heute Morgen so erlebt. Später bin ich zu Hause, bin ich direkt und lese direkt 10 Kapitel. Und dann bete ich erstmal so lang mit dir. Und dann kommt jemand in der Gemeinde und sagt, hey, willst du Mittagessen, M13? Nicht, dass es schlecht ist, nicht lieb ist, aber dann sagt, ja, klar, klar, M13, voll cool. Fährst M13, bist M13, bist unterwegs. Ja, noch auf dem Weihnachtsmarkt. Klar, auf dem Weihnachtsmarkt. Ich hab heute nichts mehr vor. Und dann bist du auf dem Weihnachtsmarkt. Auf dem Weihnachtsmarkt, alles schön und gut. Und kommst abends nach Hause und weißt eigentlich, hey, ich sollte mit Jesus Zeit verbringen. Anstrengender Tag heute. Aber bei Jesus, ne? Jesus versteht mich. Ich kann bestimmt schlafen gehen. Und morgen, am nächsten Morgen, merkst du wieder, boah, 8 Uhr habe ich mir den Wecker gestellt. Warum denn nochmal? Ja, war wenn nicht so wichtig. Schlaf bis 11 weiter, um 11, Hausaufgaben, morgen Schule oder so, weißt du? Und dann kommt immer irgendwas dazwischen. Und du hast die Qual der Wahl, weil die Entscheidung ist, wenn du hier stehst und Jesus da siehst, hast du 2. Jetzt! Oder nie. Weil später gibt's nicht. Später ist ich veräpple mich selbst. Jetzt oder nie. Und jetzt ohne nie ist nicht leicht. Weil wenn du sagst nie, dann nicht gut für dich. Wenn du sagst jetzt, musst du erstmal dein T-Shirt ausziehen, dir das überbinden, dann über das Wasser, durch das Wasser, baller durch. Und dann bist du da. Und dann kommst du und das Coolste ist, das ist die coolste Stelle. Und ey, wenn ihr mal irgendwo auf der Straße predigt, ne? Predigt darüber, alle gucken direkt hoch. Dann kommst du nämlich hin und dann sagt Jesus zu dir, wenn du durch deinen Schmutz bist, durch deine Sünden bist und durch das Wasser gelandet bist und voll fertig bist. Und Jesus steht da und das allererste, was Jesus zu dir sagt, hey, lass frühstücken. Lass frühstücken. Wäre ich Petrus gewesen, dachte, jetzt kommt eine ultrasgeistliche Antwort, so von wegen, boah, mein Sohn, hey, wie du da durchgesprintet bist, so krass. Ich bin so stolz auf dich, deine Demut, deine Aufopferungsbereitschaft. Und Jesus sagt einfach, hey, das steht hier. Komm zum. Warum? Und die Band kann nach vorne kommen. Warum sagt das Jesus? Warum sagt Jesus, komm zum Frühstück? Und er hat bereits den Ofen vorgewärmt. Er hat bereits den Tisch gedeckt. Er hat bereits Kakao gekocht. Er hat das Brot geschnitten. Und du kommst an, fertig, kaputt, müde. Mit all deinen Fehlern, mit all den Sachen, die nicht perfekt laufen, kommst du an und Jesus sagt, hey, lass uns frühstücken. Lass mich dir dienen. Lass mich dir helfen. Lass mich dich versorgen. Ich will dein Versorger sein. Ich will der sein, der dir zuhört. Ich will der sein, der dir deine Brote schmiert. Ich will der sein, der einfach mit dir Gemeinschaft hat. Und wir in der Welt, auch in unserer christlichen Welt, nach dem Suchen nach mehr, nach dem Suchen nach alles perfekt machen, alles richtig machen, alles in allem Beste sein. Und dann kommt Jesus genau dann, wenn du kaputt bist und nimmt jedes einzelne deiner gebrochenen Teile und formt daraus ein Mosaik. Er nimmt die gebrochenen Teile deines Seins. Er nimmt all deine Fehler, all deine Lügen, all dein Leid, all deine Probleme, all deine Schwierigkeiten. Und er formt ein wunderbares Mosaik. Im Englischen sagt, he takes your mess and turns it into a message. Er nimmt deinen Schmutz und macht daraus eine Nachricht. He takes your mess and turns it into a message. Ich will abschließen mit einem Zitat eines Mannes, den ich sehr bewundere. Und er sagt, das Leben, das Jesus lebte, qualifiziert ihn für den Tod, den er starb. Aber den Tod, den er starb, qualifiziert dich für ein Leben, das er leben würde. Jesus lebte perfekt, rein, schuldlos, weil er wusste, dass du Schuld hast, dass du Fehler machst, dass du Vergebung brauchst und dass du oft in deinem Dreck ertrinkst, in all deinen Problemen überfordert bist, in all deinen Schwierigkeiten keine Lösung findest. Er wusste es. Und deswegen lebt er ein perfektes Leben, um zu sagen, hey, ich mache dich rein und mich zum größten Sünder. Ich nehme all die Schuld und sterbe am Kreuz, dass du frei sein kannst. Ist uns das noch bewusst? Jeden Tag, er starb für deine Vergangenheit, deine Gegenwart, deine Zukunft. Er starb für jeden Fehler, jeden Gedanken, der nicht rein ist. Und dieser Tod, den er starb, der gab dir Leben. Was machst du damit? Geh zurück zum Anfang. Geh zurück zu dieser Basic Story, die du wahrscheinlich schon so oft gehört hast. Und frag dich, wohin jetzt? Wozu um alles in der Welt lebe ich? Wohin muss ich gehen? Zurück zum Anfang. Zurück zur ersten Berufung, ihn kennenzulernen, mit ihm Zeit zu verbringen. Jeden Tag in seinem Wort. Zurück zum Anfang deines Gebetes. diese persönliche Beziehung, nicht irgendwelche Worte, die du aneinander reißt, sondern das, was dein Herz sagt. Zurück zum Anfang. Und dann entscheiden, was willst du mit deinem Leben? Was ist dein Ziel? Was ist das Ziel? Wir lesen in Samuel eine Aussage, die ich noch mitgeben will. Er sagt, hey, Gott, ich will dein Haus bauen mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Und weißt du, was Gott antwortet? Gott sagt, wenn du das tust, dann werde ich dein Haus bauen mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Hat Gott nicht viel? Ich will einfach einen Aufruf machen für die Leute, die sagen, hey, ich bin weit weg von Gott, ich bin weit weg vom Anfang, ich bin auf einem Holzweg gefahren. Ich will für euch beten. Ich will, dass ihr betet. Aber ich will auch für die beten, die vielleicht noch nie alles Jesus abgegeben haben, die sagen, hey, es klingt alles so nach etwas, was ich brauche. Irgendwas in meinem Herzen passiert gerade, wo ich merke, ich gehe unter in mein Problem und ich brauche diesen Gott. Und deswegen bitte ich jetzt hier den Kopf zu senken, einfach um diese Privatsphäre, diesen Raum aufzumachen. Und der sich angesprochen fühlt, hebt seine Hand und dann wollen wir gemeinsam beten. Auf drei. Eins. Jesus ist da, Jesus liebt dich, Jesus kennt dich, Jesus sieht dich und er ist jetzt hier. Zwei. Er wartet auf dich schon so lange. Er wartet auf dich schon so lange, er weiß, wo du stehst und er will mit dir frühstücken. Und drei. Gib jetzt deine Hand. Noch jemand? Danke. Wir wollen jetzt gemeinsam aufstehen und beten. Ist das okay? Ja, danke. Und dann gehen wir in den wunderbaren Worship. Vielen, vielen Dank. Jesus, ich danke dir. Also ich bete und ihr betet nach, das wäre cool. Danke. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du heute gesprochen hast. Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst. Jedes einzelne Problem, jede einzelne Schwierigkeit. Und dass du mich nicht alleine lässt, sondern dass du mich befreist aus all den Problemen. Dass du mir einen Weg weist. Und so bete ich nun, lass mich nichts mehr hindern. Denn ich will ganz dein sein. Ich will dein Haus bauen mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Und ich will dich mein Haus bauen lassen mit allem, was du bist, mit allem, was du hast.